So, am Mikrofon jetzt Felicia Herrschaft. Ich spiele ein Gespräch, das jetzt am letzten Sonntag noch im Touch stattgefunden hat, zwischen Udo Kittelmann und Anna Otto. Und diesen Kontext werden wir noch fortsetzen, dann Mitte Juni mit einem letzten Gespräch mit Luis Neri über ihre Position als jemand, der von außen und auch von innen aus auf Frankfurt sieht und diese kulturelle Entwicklung und auch dazu Stellung beziehen wird. So, jetzt beginnen wir mit dem Radio-Workshop Exit und Voice. Und das erste Gespräch ist eben mit Udo Kittelmann, der seit 2002 eben Direktor des MMK ist, und Anna Kerstin Otto, die sich mögliche Interventionen ausdenkt, aber auch einfach Teil des öffentlichen Gesprächs hier ist und über ihre jeweiligen Arbeiten krumme Raster spricht, sodass wir tatsächlich auch ein Gespräch nicht nur über die Veränderung führen werden, die jetzt seit Udo Kittelmann dort Direktor ist, stattfinden, indem das Konzept des lebendigen Museums sozusagen da entwickelt wurde, sondern die Frage ist dann tatsächlich, wie sozusagen künstlerische Konzepte sich in einem medialen Raum verorten. Deshalb die erste Frage an Udo Kittelmann: Wie ist es, was hat sich tatsächlich jetzt seit eben 2002, seit dem Beginn in diesem Frankfurter Museum für moderne Kunst verändert und wie ist es sozusagen dazu gekommen, also angefangen von dem Entwickeln des eigenen Interesses an Kunst. Wie steht das im Zusammenhang und an welchem Punkt ist das jetzt sozusagen?
Das ist natürlich schon direkt eine wahnsinnig komplexe Frage, die man ja auch nicht mit ein oder zwei Antworten beantworten könnte.
Genau, ich unterbreche auch nicht. Wir hören
Nein, ich bin ja auch ganz gespannt auf die Interventionen von Frau Anna Otto. Also wenn man ein Museum übernimmt, dann gehen dem natürlich Erfahrungsprozesse voraus und vor allen Dingen auch Fragestellungen voraus. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, ganz allgemein gesellschaftliche Strukturen zu hinterfragen. Und wenn ich von gesellschaftlichen Strukturen spreche, dann ist es natürlich auch eine Aufgabe einer öffentlichen Institution, seine eigenen Strukturen zu befragen Und wenn ich meine befragen, dann impliziert das auch die Strukturen, die eigenen Strukturen in Frage zu stellen. Und auf die Frage hin, was hat sich verändert? Es hat sich verändert, dass wir am MMK seit 2002 versuchen, mit Projekten tatsächlich die Strukturen eines Museums zu hinterfragen. Das heißt auch, das Museum als Produktionsstätte anzusehen. Und ich denke, das ist schon eher etwas anderes, als es sonst üblich ist.
Und dann, welche Erfahrungen sind das? Also wie ist es sozusagen überhaupt zu dem eigenen Interesse an Kunst gekommen und wie werden fließen diese Erfahrungen durch möglicherweise die Auseinandersetzung mit Kunst dort jetzt tatsächlich ein?
Also ich möchte jetzt nicht zurückgehen bis in die Kindheit. Ich glaube, das ist nicht mehr angebracht oder jetzt bei dem Gespräch nicht angebracht, zu den Zuhörern zu sagen, wo sind die meine sehr, sehr persönlichen Wurzeln. Wie ich eben erwähnte, es gibt Erfahrungsprozesse und ich habe das sehr häufig auch öffentlich betont, dass zu der Zeit, als ich in Köln Leiter eines Kunstvereins war, habe ich mich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt oder aus dieser Rolle heraus die Museen zu kritisieren, sprich besonders die Museen, die sich mit zeitgenössischer Kunst beschäftigen, wie zum Beispiel das MMK und. Was ich kritisiert habe, ist der zunehmende Verlust von Museen in den letzten anderthalb Dekaden, dass sie ihre traditionellen Aufgaben immer weniger wahrgenommen haben. Sprich, die Sammlung ist immer mehr oder die Wichtigkeit einer Sammlung an einem Museum ist immer mehr aus dem Bewusstsein der Menschen geraten, weil die Museen sich zunehmend in das, lassen Sie es mich so ausdrücken, in das Geschäft der permanent wechselnden Ausstellungen eingemischt haben, weil sie glaubten, darüber ein anderes Publikum zu gewinnen, ein jüngeres Publikum zu gewinnen. Das endete dann sogar in den 90er Jahren damit, dass man versuchte, das Museum als einen anderen Ort zu verorten, an dem auf einmal auch eine Disco möglich wurde und. Und ich glaube, dass das den Museen in ihrer traditionellen Struktur nicht gut getan hat. Und das war eines der Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und deswegen sage ich immer, oder so bin ich auch angetreten am MMK und habe gesagt, das Museum ist nicht zuallererst der Ort ständig wechselnder Ausstellungen, sondern alles, was gemacht wird an besonderen Sonderausstellungen, muss immer wieder verlinkt werden in die Sammlung, beziehungsweise es muss aus der Sammlung herausgeboren werden. Und das sind schon dann Äußerungen oder Gedanken, die vielleicht anders sind als oder in der Art und Weise, wie deutlich wir es versuchen, auch verbal zu äußern, schon anders sind.
Wie geht man damit um, dass jetzt tatsächlich installative Kunst, die ja dann auch Teil der Arbeiten sind, die im Museum gezeigt werden, einen Anspruch jeweils haben auf Öffentlichkeit? Also man kann sich, indem sie thematisieren, was es heißt, eigentlich ausgestellt zu werden. Da wäre vielleicht auch die Frage an dich, Anna Otto, sozusagen. Was bedeutet das, wenn man Arbeiten macht, die einen öffentlichen Anspruch haben? Und wie steht das eigentlich dann im Verhältnis zu dem, wie man versucht, das Publikum, also dann zum Beispiel auch in einem Museum, teilwerden zu lassen der Ausstellung möglicherweise?
Also ich verstehe die Frage nicht ganz. Ich meine, jede Arbeit, die man ausstellt, hat ja irgendwie so einen tritt ja in die Öffentlichkeit. Was ist die Frage dabei?
Also. Ja, die Öffentlichkeit ist ja per se immer schon vorgegeben. In dem Moment, wo etwas sozusagen in die Schaufläche einer Institution hineintransformiert wird, also da gebe ich Ihnen total recht, ist immer schon öffentlich.
Ja. Das war nicht immer so. Also deshalb ist es ja etwas, das sich ja verändert hat, dass man mit diesem Anspruch in der Zwischenzeit umgeht.
Was heißt, das war nicht immer so?
Naja, also es hat etwas mit der Entstehung von Museen an sich zu tun, denke ich.
Gut, das liegt aber jetzt ins 19. Jahrhundert zurück. Und wenn wir jetzt von Institutionen sprechen, von Kunstinstitutionen, von Theaterinstitutionen, in dem Moment, wo etwas hineingestellt wird, aufgeführt wird, ist es öffentlich und muss sich natürlich der öffentlichen Diskussion stellen. Und das ist schon seit ewiger Zeit jetzt schon fast so. Also es gibt ja nicht mehr das, dass etwas im Museum oder im Theater, in dem Moment, wo es aufgeführt wird oder ausgestellt wird, sich der Öffentlichkeit entzieht. Höchstens im Verständnis entzieht es sich, aber nicht im Dasein.
Ich würde auch eher da so, also mich würde eher dann interessieren, also ich weiß nicht, was du genau damit gemeint hast, also die Funktion von zeitgenössischer Kunst zum Beispiel im Museum oder wie sie das sieht oder wie das das MMK sieht. Ich meine, es geht jetzt nicht allgemein um Museen, sondern denke ich mal schon um das MMK dann konkret, ja. Also.
Na, ich hoffe doch, dass es ganz allgemein um Museen geht oder um Institutionen, oder?
Nee, ich habe also
okay.
Ich habe die Frage jetzt, also die letzte Frage.
Das ist immer eine schwierige Frage überhaupt zu stellen. Also dann gehen wir vielleicht nochmal weiter, das lebendige Museum als Konzept. Also ist ja dann etwas, wenn man sich da an den Straßenreiniger erinnert, der dann eben in dem Raum senkrecht steht. Das sind dann Sachen, also wie geht man sozusagen, was steht für eine Idee dahinter, dass man überraschende Situationen in einem Museum versucht eben zu entwickeln oder auch das Ongoing und so weiter, also oder die Moving Benches.
Also was glaube ich ganz wichtig ist, das gilt zumindest für meine Denkweise und dann auch Arbeitsweise, dass die Ideen, die formuliert werden, die dann tatsächlich zur Realisation kommen, letztendlich sich der künstlerischen Produktion der Zeit verdanken. Es ist weniger der theoretische oder die theoretische Rezeption, die in einer Zeit mich interessiert, sondern tatsächlich die direkte künstlerische Produktion. Und wenn man die Geschichte der Performance Art kennt und dann sieht, wie sich in den letzten Jahren eben Künstler sich einmal, also sich tatsächlich die performative Kunst wieder angeeignet haben und sicherlich auch in einer Entwicklung, in einer Veränderung. In dem Moment, wo ich das beobachtet habe, dass eine ganze Reihe von Künstlern, so man könnte fast sagen, das Tableau vivant wiederbelebten, in dem Moment habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet das für den Kontext einer Ausstellung, für den Kontext einer Sammlung, für den Kontext eines Museums, wenn die Werke, die ansonsten ja eher statischen Charakter haben, sprich das Objekt liegt auf dem Podest, das Bild hängt an der Wand, und wenn jetzt der Mensch tatsächlich integrativer Bestandteil des Kunstwerkes ist, was passiert in diesem Moment in der Rezeption? Nicht nur des Kunstwerkes, sondern tatsächlich auch im Dialog mit dem Besucher. Und ich glaube, das lebendige Museum hat es, glaube ich, sehr gut aufgezeigt. Es hat sich eine ganze Menge verändert in diesem Moment. In dem Moment, wo das Kunstwerk im wahrsten Sinne des Wortes lebendig geworden war. Und das war natürlich auch wieder die Fragestellung danach, wie kann ich Präsentation und Repräsentationsformen ändern? Und das tatsächlich mit einem Museum. Ja. Frau Otto, was sagen Sie dazu?
Intervenieren. Was hat sich dabei verändert? Oder wie war denn die Reaktion?
Haben Sie
ja,
gesehen?
Ich meine,
ich glaube, was man sicherlich hat beobachten können, ist, dass die Begegnung mit den Werken natürlich eine andere war. Es war auch ein ganz anderer Zeitfaktor mit diesen Arbeiten gegeben gegenüber dem Besucher. Was ich auch beobachten konnte, ist, dass die Menschen sich für die anderen Arbeiten, die ja sonst auch noch im Kontext dieses sogenannten lebendigen Museums gezeigt wurden, dass die sich dafür auch mehr Zeit genommen haben. Es wäre sicherlich eine ganz andere Ausstellung geworden, wenn man sie separiert hätte, sozusagen in speziellen, in extra Räumen. Sie ist aber eingeflossen in Dialog mit der Sammlung. Und insofern war das auch der Anspruch zu sagen, schaut euch bitte diese Arbeiten nicht so exotisch an, sondern diese Arbeiten haben letztendlich den gleichen Stellenwert oder die gleiche Selbstverständlichkeit wie ein gemaltes Bild, wie eine Skulptur und, trotz des performativen Charakters. Und dann kam natürlich die Überraschung hinzu, ich glaube für einen Großteil des Publikums, dass Performance-Kunst ist nochmal etwas anderes gewesen als die Arbeiten, die dort gezeigt wurden. Denn die Performance-Kunst an sich ist an einen relativ kurzen Moment gebunden. In dem Falle wurde ja der Versuch gemacht, tatsächlich die Performance oder die performativen Arbeiten, ich habe sie ja performative Installationen genannt, sie von der Kürze der Zeit zu befreien und sie tatsächlich von morgens bis abends über die gesamten 6 Wochen als eine Dauerpräsentation anzusehen.
Und dadurch lösen Sie sich dann von dem performativen Charakter, oder Sie sind dann keine Performance, sondern Sie haben performativen
genau,
Charakter, bleiben aber in dem eher genau. An dem bildhaften sinngemäß.
Genau, Sie geraten wieder mehr in den Status dessen, was man von einem Kunstwerk traditionell erwartet. Es ist an eine lange, lange Zeit gebunden. Also es ist nicht flüchtig.
Mhm.
Und eine Performance ist eher flüchtigen Charakters. Sie wird aufgeführt und dann ist sie wieder vorbei und kann zu einem gewissen Moment dann wieder aufgeführt werden. Aber sicherlich nicht in der Form, dass man gesagt hat, okay, das fängt morgens um 10 an und ohne Unterbrechung wird es dann abends bis 17 Uhr, teilweise bis 20 Uhr und dann über so einen langen Zeitraum von 6 Wochen aufgeführt. Das ist dann schon eine Veränderung gewesen, in dem Anspruch auch dieser performativen Installation.
Und hatte das auch so einen Sensationsmoment dadurch, dass dann Leute für was Objekthaftes stehen? Hat es gestört oder war das gut?
Das hat ja schon, also das war ja die Gefahr, der man sich auch im Vorfeld in der Planung solch eines Projektes natürlich aussetzen musste einerseits, aber natürlich das auch befragen musste. Die Grenze zum Spektakel kann bei so einem Projekt ganz schnell erreicht sein. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, es ist tatsächlich gelungen, es nicht zum Spektakel werden zu lassen. Es war jetzt nicht ein Menschenzoo geworden. Dafür wurden auch die Arbeiten sehr, sehr genau ausgewählt, dass eben hoffentlich, das kann man nur immer hoffen, wenn man so ein Projekt macht, hoffentlich es nicht anfängt zu kippen und zum reinen Spektakel wird. Denn das hätte wieder geheißen, tatsächlich nicht nur die Kunst, sondern auch das Museum zu verraten in seiner Ernsthaftigkeit gegenüber auch allen anderen möglichen Events, die es so gibt. Es sollte eben nicht das Spektakel, sondern es sollte eine Konzentration auch wieder auf das künstlerische Werk in dieser Form gegeben sein. Und ich denke, das ist auch gelungen. Aber wenn Sie anderer Meinung sind, weil Sie es gesehen haben, frei raus damit.
Der Titel, den fand ich zum Beispiel extrem schwierig. Den fand ich viel zu direkt dafür.
Ja, das ist immer
und
eine.
Auch deswegen, darauf hat auch irgendwie meine Frage irgendwie gemünzt, ob das auch so einen Sensationscharakter hat oder ob der irgendwie kritisiert wurde oder wie das dann selber. Also ich meine, man macht so ein Projekt, weil wie es dann konkret ist, sieht man ja dann auch erst, wenn die Ausstellung läuft.
Der Titel zugegebenermaßen sollte ein direkter sein. Ja, ich meine, er sollte verführen, er sollte ja auch genau diese Fragestellung wieder aufwerfen. Das Museum, also allein mit dem Begriff des Museums, schwingt ja schon immer das Mausoleum mit, das Tote, das Statische und. Und in dem Moment war es halt lebendig. Das ist gleichzeitig auch eine Anmaßung, wenn man sagt, es ist lebendig. Würde das auch bedeuten, dass das Museum vorher tot war? Oder nach diesen 6 Wochen ist es dann auch wieder tot? War es nur innerhalb der 6 Wochen einmal lebendig und danach nicht mehr und davor auch nicht mehr? Das ist auch immer ein Spagat, gerade wenn man so programmatische Ausstellungen formuliert, muss man natürlich auch versuchen, bloß nicht zu zaghaft zu sein. Also tatsächlich die Formulierung deutlich zu machen mit allem Für und Wider, um tatsächlich solch eine Diskussion auch zu erreichen. Also ich glaube, der Titel war super gewählt.
Ja, ist ja auch jetzt die Frage, ob das dann, also wie das dann danach war, also mit der nächsten Ausstellung. Ich weiß jetzt nicht mehr, was die nächste Ausstellung war, aber wie hat es dann funktioniert?
Time Capsules.
Okay.
Also ich glaube, das ist eine Strategie, die ich liebe. immer dann danach etwas zu machen, was man nicht erwartet. Also das Gegenteil von dem, was man vorher gezeigt hat. Also nach dem lebendigen Museum kam die Ausstellung mit Andy Warhols Time Capsules und wenn man so will, war das eine reine Archivsammlung. Also das Toteste im Prinzip, was man sich vorstellen kann.
Was ich wirklich vehement irgendwie bestreiten würde. Das ist, ich würde es ja eher anders sagen, aber...
Nein, ich meine das jetzt auch nicht ganz ernst. Ja, aber das Archiv ist normalerweise etwas sehr Verschlossenes. Und aus dem Verschlossenen wiederum etwas sehr Öffentliches, was Offenes zu machen, ist dann in meinem Verständnis dann auch wieder eine andere Form des dem Archiv das Leben einzuhauchen. Mhm. Und wenn jetzt natürlich ein Jahr nach dem lebendigen Museum Teresa Margolyes folgt mit ihrer Ausstellung Muertes sind Finn Tod ohne Ende, dann ist der Tod natürlich in einer ganz anderen Form so sehr anwesend. Und alleine jetzt in meinen Gedanken auf das lebendige Museum ein Jahr später des Muertes sind Finn folgen zu lassen, macht ja auch Laune, diese Folgen.
Okay. Ja, es ist natürlich echt schwierig, also Kartons, auch noch die Kartons auszustellen, in denen Warhol seine Utensilien gepackt hat, die er so gefunden hat, und dafür auch noch dann irgendwie extra Regale zu bauen und Ausstellungs...
Keine Regale, ich meine, es waren auch Regale dabei, ist eine Ausstellungsarchitektur gewesen, mit Regalen, ja.
Wie heißen diese Vitrinen?
Ja.
Vitrinen zu bauen, ja. Ist natürlich schon, wie stehen dann Vitrinenverhältnisse zu diesem Raum? Also, weil man hat ja doch immer nur die Belebung eigentlich des Inneren, also da geleistet.
Die Vitrinen, das muss ich jetzt mal, ich will ja nicht für Sie antworten, aber die waren doch total toll, oder?
Also, ja, die waren super cool. Die waren super cool.
Gerne eine. Die gleichen, also, Vitrinen waren auch dann ähnliche Vitrinen, also da wurden anscheinend wirklich Designakzente gesetzt, die waren dann auch bei der Auschwitz-Prozess-Ausstellung zu sehen. Also das ist jetzt wohl
State of the Art. Ja, unsere Ausstellungen haben mittlerweile Folgen. Ich weiß das sehr wohl. Nein, zurück dazu. Natürlich war die Innenarchitektur super cool. Das ergab sich aus folgender Überlegung. Also die Architektur habe ja nicht ich entworfen, sondern wir haben uns den Detlef Meyer-Voggenreiter, einen Architekten, zu Hilfe genommen. Und in einem Gespräch haben wir natürlich diskutiert, wie kann eine Architektur für Warhols Time Capsules aussehen. Es gab die Möglichkeit, sie sehr poppig zu machen. Das wäre genau das gewesen, was jeder erwartet hätte. Und dann sagte Meyer-Voggenreiter irgendwann, aber wie wäre es denn, wenn wir das sozusagen Donald Judd gegen Andy Warhol antreten lassen? Und das hat dann tatsächlich auch zu dieser Architektur geführt. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Es ging darum, die Inhalte wirken zu lassen. Und dann musste man natürlich auf eine sehr zurückhaltende, minimalistische Ausstellungsarchitektur zurückgreifen. Ich glaube, das war schon die richtige Wahl. Aber nochmal zurück zu dem, was Sie eben gesagt haben, oder wie hat das, es war auch die Fragestellung mit dieser Ausstellung, wie reagiert ein Publikum heutzutage auf eine unendliche Anzahl von Briefen, Postkarten, Devotionalien und immerhin 3.500 Stück. Das Publikum musste sich an insgesamt, weiß gar nicht mehr, 80, 90 Vitrinen entlang hangeln, also musste sich wirklich in dieses Material hineinbegeben, was ja eine unendliche Zeit voraussetzte, auch die oft ein Publikum heute eben überhaupt nicht mehr hat. Also ein durchschnittlicher Besucher während der Warhol Time Capsule Ausstellung brauchte etwa 2 bis 3 Stunden. Das ist eine ganze Menge. Und das war die Frage, wie weit lässt sich ein heutiges Publikum noch darauf ein? Und das war wieder die überraschende Antwort, die wir bekamen. Viele kamen tatsächlich ein zweites, ein drittes Mal wieder und hatten eben anhand des Kurzführers die Gelegenheit, sich 200 Nummern über diese 80 Vitrinen, sich genauere Informationen darüber geben zu lassen. Auch dort wieder die Fragestellung oder die Fragestellung nach den Strukturen, was kann man einem Publikum nicht nur zumuten oder wie weit fordert man ein Publikum? Und ich glaube schon, dass man ein Publikum fordern sollte. Es kann nicht nur immer um das flache Programm gehen. Es geht tatsächlich um Inhalte. Und das war bei Warhol sicherlich etwas schwieriger, da reinzukommen. Aber ich muss sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden gewesen. Und ich glaube, das Publikum auch. Ja.
Ja, man hätte sich theoretisch jeweils kleine Dokumentationen auch über diese Kartoninhalte denken können, denn was problematisch ist, wenn diese Devotionalien da in den Vitrinen
herumliegen. Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Wenn die da drin liegen in den Vitrinen, dann kann man das ja mal sehen, aber man kann es nicht wirklich begreifen, also indem man das sozusagen wie mit, man kann selbst, das Publikum kann nicht archivarisch damit umgehen, nicht tatsächlich einen eigenen Zugriff darauf entwickeln, was ja, man wer machen das würde. Das ist meine Idee gerade.
Ja, aber da muss ich doch widersprechen, so war es doch gar nicht. Also zu jeder einzelnen Timecapsule gab es in dem jeweiligen Raum
so kleine Beschreibungen.
Genau. Kann das sein? Ja, also Beschreibungen, Kurzbeschreibungen über die Inhalte. Und es gab diesen Kurzführer mit insgesamt 250 Nummern. Und anhand dieser Nummern waren ja auch ganz bestimmte Devotionalien, Briefe, Postkarten und so weiter ausgezeichnet. Und die wiederum haben den roten Faden durch die gesamte Ausstellung gelegt. Auch immer wieder die Verlinkungen zu den Sammlungsexponaten. Es waren ja eine ganze Reihe von anderen Werken von Warhol, wirklich ganz, ganz wichtige Inkunabeln dabei, die in diesen Kontext hineingebracht waren. Also man musste sich nur Zeit musste man mitbringen. Also der flüchtige Besucher, den man ansonsten sehr häufig erlebt, war natürlich einerseits, ja, der war eher hilflos. Aber ist das ein Grund, solche Ausstellungen nicht zu machen? Das glaube ich eben nicht. Also wir müssen die Zeit wirklich dann einfordern.
Wäre es dann nicht sinnvoll, da stellt sich doch die Frage, wann fängt die Ausstellung tatsächlich real an? Bei demjenigen, der auspackt, der den Karton auspackt und die Liste erstellt? Oder dann erst in dem Moment, wo alles in die Vitrinen gepackt ist?
Ja, also für die Kuratoren fängt die Ausstellung natürlich viel, viel früher an. Also in dem Fall rein chronologisch hat die Ausstellung angefangen vor dann 2,5 Jahren. Aber für das Publikum kann die Ausstellung ja nur in diesem Moment anfangen, indem es in die Ausstellung hineintritt. Oder was ich immer noch am liebsten mag, ist, oder was ich immer sage, die Ausstellung fängt schon mit der Einladungskarte an.
Ja, aber wäre es nicht bei solch einem Projekt, also dieser Time Capsules, sinnvoll, also da das Publikum an dem Prozess schon so weit teilnehmen zu lassen, also dass man tatsächlich die Kartons in den Räumen auspackt?
Nee, das lässt sich natürlich überhaupt nicht machen. Das ist, also man muss sich auch vorstellen, dass von, also die Kartons, in jedem dieser Kartons sind bis zu teilweise 300-400 verschiedene Teile drin. Und diese Kartons kommen ja auch nicht mehr als Kartons. Also sind nicht von Pittsburgh, wo das Warhol Museum ist, nach Frankfurt verschifft worden als komplette Kartons, sondern sie mussten ja über Jahre archiviert werden und jedes einzelne Teil lagert heute in einem Papierchen, in einem extra Karton und. Also das ist natürlich wünschenswert. Ich wurde auch immer gefragt, können wir nicht irgendwie so als so ein Special Event eine dieser Time Capsules, dieser Kartons holen, die noch verschlossen sind und dann vor Publikum eröffnen. Man hat uns wahnsinnige Summen für solch ein Event geboten. Ja, ich meine, das wäre natürlich toll, aber das verträgt sich natürlich überhaupt nicht mit einer wissenschaftlichen Aufarbeitung eines solchen Werkes.
Ja, und zum Ende dieser Ausstellung gab es ja dann diese Konfrontation Boys Warhol.
Ja,
als Theater-Event mit ja. Hasen sogar im Museum.
Ja.
Wie kam es denn zu dieser Schauspieler-, also Theaterintervention eigentlich im Museum?
Also das ist wieder grundsätzlich, muss man dazu sagen, dass natürlich sich das MMK als ein sehr offenes Haus versteht. Ich habe es eben mal gesagt, auch als Produktionsstätte. Und wir haben das lebendige Museum ein halbes Jahr vor Warhol gemacht. Und natürlich in dem Moment, wo sich Möglichkeiten wieder bieten, das weiterzuführen und jetzt tatsächlich mit einer eher Theaterproduktion, Schauspielproduktion im Museum, wo das ganze Haus die Bühne ist, dann nimmt man oder man kann dann solche Möglichkeiten wahrnehmen, es zu realisieren. Und das haben wir einfach gemacht. Es war sicherlich auch ein Experiment, wie geht es, ein Museum als Bühne zu begreifen. Und nicht nur, also das muss man vielleicht dazu sagen, es war ja nicht nur, dass ein Raum oder eine Bühne gebaut wurde in einem Raum, sondern es war wieder über das ganze Haus verteilt, in insgesamt 18 Räumen, also tatsächlich das ganze Haus, das ganze Museum als Bühne, als Theaterstück. Und ich denke, man muss einfach Dinge machen, zulassen und dann schauen, welche Erfahrungen man daraus zieht.
Ja, auch Zeitgenossen dazu zu bringen.
Ja, unbedingt. Ich meine, dafür sind wir ja auch ein Museum für zeitgenössische Kunst, auch wenn es heißt, ein Museum für moderne Kunst.
Der Luxuskünstler, der da war, wer war das nochmal?
Das war Emmett Williams.
Genau, ja, mit dem habe ich auch gesprochen. Ja. Also als Zeitgenosse, da verschieben sich natürlich die Generationen. Also in Bezug darauf, was dann zeitgenössisch ist.
Zeitgenössisch ist all das, was uns gegenwärtig ist.
Ich habe einen super Satz heute gefunden von Zubanik, der irgendwie gesagt hat, dass Funktion von zeitgenössischer Kunst wäre, nicht zu funktionieren. Das fand ich sehr schön.
Ich habe das jetzt nicht verstanden. Oh, okay. Von wem?
Von Helmut Zubanik.
Also von, ja?
Ja, und der hat, das habe ich nur gelesen in einem anderen Text, dass er gesagt hat, dass die Funktion von zeitgenössischer Kunst da wäre, eben nicht zu funktionieren. Oder es dürfte nicht die Funktion von zeitgenössischer Kunst sein, zu funktionieren.
Das gefällt mir sehr, sehr gut.
Ja, mir auch.
Das gefällt mir sehr,
sehr. Das passt ganz gut auf jeden Fall.
Naja, das Museum zeigt doch immer, dass etwas funktioniert. Also,
naja, aber das ist natürlich auch gemeint sicherlich in der...
Die künstlerische Position.
In der Entgegnung seitens des Publikums. Ich meine, das ist ja immer die Schwierigkeit jeder zeitgenössischen Produktion, dass sie zunächst einmal eben auf kontroverse Diskussionen stößt und nicht den Beifall schon direkt genießt, wie etwas, was schon ad acta gelegt wurde oder wieder neu aufgeführt wurde. Es gibt ja immer diese berühmten 20, 30 Jahre, die es braucht, bis es auch in den letzten Kopf der Menschen angekommen ist. Und da fällt mir immer so wunderbar ein, ist jetzt ein alter Hut, aber Picasso, ja, vor 30 Jahren, also ich erinnere mich da noch sehr genau, hieß es immer noch als Kritik, ja, mein Gott, das kann ich doch auch bei Picasso. Und heute machen die Leute schon den Kniefall vor dem drittklassigen Picasso. Ja, sie unterscheiden schon gar nicht mehr die Qualität, denn es gibt natürlich gute Arbeiten von Picasso und ganz schlechte, aber das Publikum will jetzt nur noch Picasso sehen, egal ob gut oder schlecht.
Ja, da hat der Museumsdirektor doch die Aufgabe, auch an der Wertsteigerung dieser Arbeiten mitzuwirken. Also wenn dann ein Picasso für, ich weiß nicht wie viel, 114 Millionen, also das ist natürlich, aber potenziell ist das ja tatsächlich etwas, das in den Sammlungen auch mit angelegt ist, eines Museums, das durch das, und das ist ja auch die Frage, was heißt es, wenn die eigenen Arbeiten in das Museum gehen, was dort mit diesen...
Kann ich noch mal eine Frage stellen?
Ja.
das ist immer so schwierig, wenn man sich nicht angucken kann. Irgendwie. Ja. Ist denn irgendwie, weil ich das jetzt irgendwie so, mir war das nie so klar, dass es irgendwie um so eine Museum als Bühne oder das ganze Museum wird zu Bühne und das lebendige Museum. Ich habe noch nicht so diese... Das als Gesamtheit, diese Methode, die dahinter steht, die wird mir erst jetzt klar. Und dann frage ich mich, ist das auch so ein Gesamtbedürfnis von Ihnen, dass es so eine sowas leicht Utopisches als Museum, also so eine komplett neue Museumsauffassung oder nur, was Sie am Anfang gesagt haben, dass das hinterfragt wird, das Museum, oder dass es eine falsche Funktion zugeschrieben bekommen hat in der letzten Zeit? Weil das so dieses Museum als Bühne, das hat für mich so was total Romantisches eigentlich auch, was ja auch nicht so ein Zurückweisen der alten Funktionen von Museen oder nicht dafür steht erstmal.
Also es geht erstmal darum, dass man sich die alten Formen oder die traditionellen Aufgaben des Museums wieder verdeutlicht. Und Utopie finde ich einen wunderbaren Begriff, aber ich glaube nicht, dass wir an utopischen Gedanken arbeiten.
Ich habe auch gesagt, leicht utopisch. Ich meine jetzt nicht so, also nein, ich würde nie behaupten...
Ich will auch nicht, ich wollte Ihnen nicht damit widersprechen, sondern ich möchte mir nicht anmaßen, dass ich irgendwelche utopischen Gedanken entwickle, sondern tatsächlich aus den Bedürfnissen der Zeit, so wie ich sie sehe oder wie mein Team es sieht, daraus die Fragestellungen zu formulieren, in der Hoffnung, in dem Glauben, dass sich daraus ein anderer Weg ergibt. Also wir sind sozusagen auf dem Weg. Also wir haben vor 2 Jahren einen Weg beschritten. Wir gehen jetzt bald sind jetzt im 3. Jahr, im nächsten Jahr ins 4. Jahr, und da wird es wieder ganz andere Formulierungen gehen. Und ich glaube, dass wir im 5. Jahr die ersten Antworten darauf geben können, auch in der Form, dass ich glaube, dann auch einem Publikum es deutlicher wird, was in diesen 4, 5 Jahren passiert ist. Tatsächlich das Museum als Gesamtheit zu betrachten und zu sehen, wie kann man mit Sammlung umgehen? Wie gibt es eine zeitgemäße Form, mit der Sammlung umzugehen? Wie häufig wechselt eine Sammlung? Welche Bedeutung haben Archive? Wie entwickelt sich eine Sammlung in die Zukunft? Wie kommen Sie in den Dialog mit den alten Exponaten, sprich mit denen, die schon im Haus waren? Es sind wahnsinnig viele Fragestellungen, und es geht immer darum, und das ist natürlich mein Verständnis, das, was man gerade gemacht hat, schon wieder in Frage zu stellen und daraus das andere schon wieder zu entwickeln.
Dann wäre vielleicht interessant, auf die aktuellen Arbeiten von Teresa Mergolis einzugehen. Denn da wird ja das Spiel zwischen Realität und Fiktion auf eine gewisse Art und Weise weitergeführt, dass der Betrachter sozusagen, der Rezipient, tatsächlich nicht mehr genau weiß, was wird er da eigentlich ausgesetzt, wenn dort eben Seifenblasen als permanente Installation herumfliegen aus Leichenwaschungen oder eben andere Arbeiten. Wie kam es dazu, diese künstlerischen Arbeiten jetzt dort so?
Einmal ist es so, das muss man vielleicht sagen, wie ich das sehe, dass ich Teresa Mergolis wirklich für eine ganz, ganz, und ich glaube nicht, dass ich das jemals zuvor gesagt habe, vielleicht noch bei Onkavara, wirklich für eine geniale Künstlerin halte. Und warum ich sie für so eine geniale Künstlerin halte, hat wirklich was mit ihrer Methodik zu tun oder mit dem, was passiert mit ihren Arbeiten, dass sie es schafft, eine Imaginationskraft zu bewirken im Betrachter, im Besucher, die ich ganz, ganz selten gesehen habe. Und sie hinterfragt ja in ihren Arbeiten tatsächlich den Glauben. Ist es tatsächlich so, oder schwindelt sie im wahrsten Sinne des Wortes uns was vor? Gibt sie nur vor, dass es das ist, oder ist es das? Das ist ja das, was Sie jetzt, glaube ich, mit Ihrer Fragestellung auch meinten. Und das werde ich natürlich auch immer häufiger gefragt, gerade heute Morgen auch wieder. Und es ist tatsächlich das, was sie angibt in ihren Werken als Materialien. Es ist so, wie es ist. Denn ansonsten würde sie ja das Publikum verhunepiepeln. Nicht, das würde Teresa Mergolis nie machen, dafür ist sie eine viel zu ernsthafte Künstlerin. Also wenn sie angibt, dass in dem Wasser, womit die Seifenblasen entstehen, das Wasser von gewaschenen Toten aus Mexico City ist, dann ist es so.
Das heißt, man muss da gar nicht mehr im Zweifel gelassen werden.
Naja, der Zweifel entsteht eben bei den Menschen.
Ja.
Sie glauben es nicht.
Aber das ist eigentlich nicht das Thema, oder? Also der von ihr. Also ich habe es
ja. Was ist dann genau das Thema? Also
das
wenn
ist
es
eine Frage. Also
wenn,
das ist ja nicht.
Wenn Sie genau wissen von ihr sozusagen, dass auch das Leichenwasser in den Seifenblasen ist, also dann ist ja dieses Spiel zwischen Realität und Fiktion eigentlich aufgehoben. Also der Skeptizismus ist damit beerdigt sozusagen im Betrachter.
Ja, aber nicht bei den Besuchern.
Ja.
Das eben nicht. Also sie gehen ja schon hin und lesen, wie üblich rennen ja die Menschen immer auf die Schilder zu. Das ist ja fast eine archetypische Verhaltensweise, dass man sich nicht das Bild so sehr anschaut, sondern einen flüchtigen Blick auf das Bild wirft und dann sofort zum Schild als Rettungsanker hinläuft und schaut, welcher Künstler hat das gemacht, aus welchem Jahr ist das und welche Technik ist das. Und Teresa Margolis gibt ja exakt in ihren Werkbeschreibungen auch das Material an, was sie benutzt hat. Also nicht nur die äußere Form, sondern tatsächlich auch das Material, das sie benutzt hat. Und dann steht eben tatsächlich auch dort Wasser von gewaschenen Toten vor der Obduktion. Und das kriegt, diese Information kriegt jeder Besucher auch im Kurzführer auch nochmal mit. Und trotzdem fragt sich das Publikum, also zu einem großen Teil tatsächlich, verhält es sich tatsächlich so? Oder es gibt diese andere Arbeit der Betonquader, in dem eine Totgeburt drin beerdigt ist.
Das ist und, ja auch so.
Und da stellt sich die Frage, umso mehr gaukelt sie uns hier was vor, spielt sie hier mit unseren Vorstellungen von Realität und Fiktion oder ist es tatsächlich so der Fall? Und ich kann nur sagen, es ist tatsächlich so der Fall gegeben. Es ist alles so, wie Teresa Margolis es auch sagt und angibt.
Also,
ich weiß. Frau Otto, wo bleiben Ihre Interventionen?
Also, was ich dann nicht so ganz verstehe. Also, sie verwendet Materialien und der Besucher glaubt nicht daran, dass sie diese Materialien verwendet hat. Mhm. Was bedeutet das dann tatsächlich, wenn die Materialien aber übereinstimmen, aber das tatsächlich bezweifelt wird?
Ich glaube, jetzt kann ich irgendwie eine Intervention machen, weil mir ist die Fragestellung überhaupt nicht klar, wenn es... Das ist ja das, was nur beim Besucher eigentlich passiert. Oder ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das wirklich so ein Thema ist. Ob das jetzt Leichenwasser oder was weiß ich, was für ein Wasser ist. Also das kann ich mir, habe es noch nicht gesehen, aber das hört sich für mich ganz, das kann ich mir nicht vorstellen, wenn ich das so höre, dass das irgendwie das Kriterium der Arbeit ist, dass das Material oder das Wasser,
dass man diese,
das wird sicher, das hat sicher einen sehr ernsthaften Grund, dass es so ein Wasser ist.
Ja,
aber es ist sicher nicht das Thema der Arbeit.
Leichenwasserblasen in
der Museumsraum. Ja, doch, es ist Bestandteil der Thematik der Arbeit, natürlich.
Es ist Bestandteil der Thematik, aber es ist ja nicht.
Aber ohne das wäre die Arbeit eine ganz andere.
Was keine dieser Arbeiten. Was ist die ästhetische Funktion dann dieser Arbeit, Seifenblasen in einem Museumsraum?
Also ich glaube, am besten muss man jetzt mal eine Arbeit beschreiben, die das sehr deutlich macht, warum es natürlich ganz entscheidend ist, dass es das Wasser von gewaschenen Toten vor der Obduktion zum Beispiel ist. Also es gibt eine Arbeit zurzeit in der Ausstellung von Teresa Margolis, die wir auch im letzten Jahr erworben haben, mit dem Titel Aire, also Luft. Und man betritt einen Raum durch transparente Plastikvorhänge und in diesem Raum befinden sich zwei größere Luftbefeuchter. Das heißt, in diesem Raum ist die Luftfeuchtigkeit höher als in dem Raum, wo man hergekommen ist. Und man spürt es auch sofort, wenn man hineintritt, sowohl beim Atmen, wie tatsächlich auch sehr, sehr sensible Menschen auf der Haut. Und es riecht auch noch etwas anders. Und dem Wasser wiederum in dem Luftbefeuchter ist wieder das Wasser von gewaschenen Toten vor der Obduktion, also in einem Leichenschauhaus, in einer Obduktion, beigegeben. In dem Moment ist ja tatsächlich derjenige, der in diesen Raum hineintritt, physisch und psychisch ganz nah berührt. Er atmet es auch noch ein. In dem Moment, wo er dieses Wissen nicht hat, dass es sich dabei um das Wasser handelt, ist es eine völlig andere Arbeit. In dem Wissen, wo er es hat, ist er ja mitunter erschrocken oder jetzt fängt natürlich sein Denken, wird ganz anders konditioniert.
Das heißt, da werden dann eigentlich zwei Welten ineinander geführt, das Leben und der Tod sozusagen, die normalerweise gar nicht in dieser Art und Weise verbunden werden können.
Ja.
Und wie haben Sie sie mal gefragt, warum sie forensische Medizin studiert hat in Mexiko, wie es sozusagen zu diesem Interesse gekommen ist?
Klar, das ist ganz, ganz offensichtlich. Sie hat ja etwas ganz anderes vorher gemacht. Also Teresa Margolis arbeitet jetzt seit etwas mehr als 10 Jahren als Künstlerin. Sie hat vorher Kommunikationswissenschaften studiert und hat dann, so muss man sich das vorstellen, tatsächlich in einer Pathologie angefangen zu jobben. Und über diesen Job, über diese Auseinandersetzung mit den vielen Toten dieser Megametropole Mexico City, das musste sie irgendwie verarbeiten. Und sie hat nur in der künstlerischen Auseinandersetzung einen Weg gesehen, das, was sie dort erlebte, die Erfahrung, die sie machte, auch zu verarbeiten. Also es ist nicht so bei ihr, dass sie sich irgendwann entschlossen hat, Künstler zu werden, sondern sie hat dann irgendwann die künstlerische Produktion als das alleinige Mittel gesehen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Diesen Erfahrungen einen Ausdruck zu geben mit ihrer Kunst.
Und nochmal um diese Form der Aufhebung oder des Gegeneinandersetzens. In deinen Arbeiten geht es ja auch eigentlich um Ambivalenzen. Also krumme Raster ist ja etwas, das dann auch eigentlich nicht wirklich zusammenpasst, aber in irgendeiner Art und Weise passend gemacht wird.
Ein sehr großer Sprung.
Ja. Ja, erstmal jetzt ein großer Sprung und dann kommen wir auf die nächsten Arbeiten zurück.
Also ich kann es in keiner Form also da so eine Verbindung sehen, ehrlich gesagt. Also vielleicht Ambivalenz, aber in einer anderen Form, also eine. Das ist nicht mein Thema.
Was ja.
Die Margolyev, weißt du?
Margolyev.
Margolyev.
Teresa Margolyev.
Teresa Margolyev.
Frau Otto, Sie müssen unbedingt sich die Ausstellung anschauen.
Ja, ich sehe.
Also die Presse ist begeistert darüber.
Ja,
die Menschen, die sich in die Ausstellung hineintrauen, oft hat es tatsächlich etwas damit zu tun. Wir fühlen uns da auch sehr bestätigt, dass die den Tod in ihren Gedanken ausschließen, kaum den Weg in die Ausstellung finden. Die Menschen, die sich schon mit dem Tod in welcher Art und Weise auch immer beschäftigt haben, die sind tatsächlich ganz, ganz stark berührt von der Ausstellung. Mhm. Aber jetzt zurück zu den Ambivalenzen von Frau Otto.
Also nur um auch mal hier ein Zitat.
Ambivalenz weiß nichts von Konsequenz. Ja.
Genau. Die Rockstar-Sache ist eine andere, aber it's good to be the king just for a while.
Das ist ein ganz tolles Lied von Tom Petty.
Ja, am Humor ist ihr das Beste eine Art Ambivalenz, welche irgendwie auch eine neue Positionierung ist, ist ja sonst auch langweilig. Was war das für eine Ausstellung hier, die Krumme Raster?
Der Katalog der Krumme Raster war nur ein Text von Jochen Volz, der zu einer Arbeit geschrieben worden ist, aber der Katalog selbst ist von einer Ausstellung in diesem Sparkassenforum, 1822 Forum.
Ja.
Von dem selbst jetzt keine Bilder in dem Katalog drin sind.
Ja, und was er hier sagt, in Ottos Arbeiten werden Diffusität und Beiläufigkeit immer wieder als Mittel verwendet, um angebliche Wahrheiten als Setzungen zu entlarven.
Ah.
Siehst du? Gibt doch schon irgendwie so sowas. Das da.
Ja, also ich denke, das ist ja, das ist ein schöner Satz.
Das ist schon wieder sehr ambivalent. Also ich meine, das ist schon wieder. Ich finde,
wo steht der Satz?
Seite 8.
Seite 8. Also ich bin ja immer. Das ist eines der größten Worte. Wenn man Wahrheit in den Mund nimmt, dann ist man eigentlich schon immer verraten und verkauft. Wenn man von Wahrheiten spricht.
Oder die Wahl der Medien, Kugelschreiber und normales Schreibpapier, konterkariert den Anspruch einer Zeichnung, Seite 9. Sie wollen wohl eher Skizzen sein, optisch beiläufig und durch ihr Riesenformat doch ungemein aufwendig und präsent. Warum eigentlich Kugelschreiber arbeiten?
Das ist jetzt deine Frage?
Ja.
Warum Kugelschreiber arbeiten? Weil es ganz toll
ist. Und nicht Seifenblasen, also. Oder Leichenblasen.
Vielleicht bin ich eher der Zeichner.
Also warum Kugelschreiber?
Also Kugelschreiber und Papier oder diese Arbeit, das, die Methode, das Konzept dieser Arbeit war schon auch eher herkömmliche Materialien zu verwenden. Deswegen gibt es diesen und auch die Ungewöhnlichkeit des ganz Gewöhnlichen, was, finde ich, ziemlich abgegriffen klingt, aber was so ein alltägliches Medium ja ist, ein DIN A4-Seite und ein Kugelschreiber, und ich das auch schön, ich fand das sehr schön, also ganz banal gesagt, das Schmieren und von, wenn man so mit der Hand drüber kommt, dass es so kleine Ungenauigkeiten bekommt und auch sicher eine totale Faszination für Raster gibt, und das passt für mich total zu Kugelschreiber und zu Linien und Karo-Papier und Schulpapier, und es hatte ganz viele formale Gründe und aber auch sehr ästhetische Gründe. Ja. Also ich finde Kugelschreiber gut.
Ja, und wie steht es dann im Zusammenhang, doch gerne ein Rockstar zu werden?
Also das ist ein inoffizieller Satz, den ich gesagt habe und der natürlich, den sich jeder gerne irgendwie aufschreibt. Also der ist ja nicht ausgeführt weiter. Ich glaube, ich bin immer angezogen worden von diesen Rockstar-Attitüden, wer gut ist, stirbt jung, aber das ist totaler Quatsch, und das war nur so eine Faszination für Dinge, die keine Ahnung, die nichts in diesem Text eigentlich zu suchen haben. Ich glaube, das ist nur so eine persönliche Aussage, die da drin steht, die Stefanie Kleefeld gerne irgendwie da reingeschrieben hat.
Okay. Herr Kittelmann, eine Intervention. Weil wir sind jetzt gleich.
Ja, jeder hat hier irgendwie so die Vorstellung, auch noch was anderes sein zu können als das, was er ist.
Ja.
Hat doch, glaube ich, jeder. Ich meine, ich bin mit meinem Job wirklich wahnsinnig happy, aber ich könnte mir vorstellen, in meinem nächsten Leben möchte ich lieber Gärtner werden. Oder zumindest Landschaftsarchitekt. Oder auch Rockstar. Hauptsache auf der Bühne stehen, oder wie?
Ah ja, jetzt ist schon Frau Schweger da.
Wunderbar. Du, hallo.
Kommen Sie zu uns.
Es ist vor allen Dingen interessant.
Nein, was mich jetzt noch, ich möchte noch eine Frage an Frau Otto stellen, weil ich habe jetzt gerade hier gelesen in dem Interview, oder der Interviewer merkt hier an, dass du, ich sage jetzt Sie, nachbauen, also du ja, möchtest ja nachbauen, das Schiff, mit dem Fidel Castro nach Kuba
ja,
gefahren.
Ja, die Grandma.
Genau.
Ja.
Ist das schon geschehen?
Nein.
Warum nicht?
Das ist irgendwie aber anders ist gekommen.
Bitte?
Das ist anders gekommen. Das wird auch nicht mehr geschehen.
Schade, weil das ist so unglaublich, wenn man das Boot kennt, fragt man sich, wie er tatsächlich ja diese lange Strecke ja mit diesen 40, 45 seiner Mitstreiter, wie er das geschafft hat, nach Kuba zu kommen.
Naja, aber es ist ein ganz schickes, also das muss man dazu sagen, es ist ein ganz super schönes, es hat halt auch diese tolle Ambivalenz und diese tolle Geschichte einfach, das heißt dann auch noch Grandma, das Boot, und es ist eine ganz schicke also eine kleine Luxusjacht gewesen, und damit sind eben die Deserteure, oder die, nicht Deserteure,
die Revolutionäre.
Die Revolutionäre, meinte ich. die Revolutionäre eben in, oder ja, in die einfach die ist Fidel Castro eben in die Revolution gefahren und haben dann eben gegen den Staat und gegen den Wohlstand im Prinzip mit dieser Luxusjacht eben sich dorthin begeben, und ich, also es ist ein ganz, ganz tolles Boot gewesen, und es ist so absurd, wie sie da eben aus dem Wasser gesprungen sind, um dann
Wir dürfen nicht mehr weiterreden.
Doch, also wir dürfen noch kurzes, wir haben noch ein paar Sekunden, weil wir ein bisschen später angefangen haben.
Ja. Es ist schade, dass Sie das nicht machen, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn man das sieht, das Boot auch als Modell, das entfaltet eine ungeheure Imaginationsfähigkeit, dass dieses kleine Boot mit diesen 40, 45 Revolutionären diesen weiten Weg tatsächlich zurückgelegt hat und dann es zu dieser Revolution tatsächlich gekommen ist. Alles mit diesem kleinen Boot.
Okay, jetzt nochmal in Bezug Nein, es passt vielleicht nicht. Ich wollte noch mal was zu Anna Otto sagen, weil wenn es um Ambivalenzen geht, jeder Buchstabe steht da eigentlich gegen den anderen und trotzdem ist es nicht möglich, einen Anfang und ein Ende zu finden. Das finde ich bei beiden Namen irgendwie sehr, sehr spannend. Und es ist ja auch etwas, das irgendwie dann auch in den Namen zu finden ist.
Das war ein gutes Schlusswort.
Ja. Einen Moment, ich muss noch ganz kurz etwas sagen. Hélène Sturtevant wird ja dann ab September im MMK ausgestellt. Und da geht es ja dann tatsächlich auch um die Frage, weil sie von Isabel Graf und so weiter als die erste auch Aneignungskünstlerin dann verstanden wird, indem sie eben Werke der Minimal Art kopiert hat, exakt kopiert hat und verwendet hat in ihren Ausstellungen. Was ist die Motivation, das Museum eigentlich umzubauen für eine Künstlerin?
Also erstmal muss man sagen, dass diese Dame also fast jetzt 80 Jahre alt ist. Genau weiß man das nicht, weil seit Mitte der 60er Jahre widersprechen sich die biografischen Angaben und sie selbst nimmt heute auch keine Stellung mehr dazu. Und ich glaube, es gibt kaum eine Künstlerin, über der so viele oder wo es so viele Missverständnisse über ihr Werk gibt. Sie haben gerade schon ein paar Sachen gesagt, die einfach auch so nicht stimmen. Also es ist nicht die Minimal Art, es ist die Pop Art. Sie ist eben überhaupt keine, in ihrem Verständnis überhaupt keine Aneignungskünstlerin, sondern sie ist eine Konzeptkünstlerin.
Ja, und auch das nicht.
Bitte?
Und auch das nicht.
Doch, sie ist Konzeptkünstlerin, das ist sie mit Sicherheit, aber sie ist keine Appropriation-Künstlerin.
Ja.
Das werden wir dann auch versuchen darzulegen, dass sie das nicht ist. Und mit dieser Ausstellung werden wir natürlich an einem der großen Themen der Kunst rühren. Was ist Original und was ist Plagiat oder Kopie? Und natürlich ist das Plagiat, die Kopie, längst schon wieder ein Original. Also selbst von einer gecoverten Version kann man nicht mehr von einer Kopie sprechen, sondern es ist eine neue Version. Oder jede Partitur, die neu aufgeführt wird durch ein anderes Orchester oder so, ist ja schon wieder eine Variation des Ganzen. Nur ist natürlich die Idee des Museums, vor allen Dingen des Museums oder des Museums für bildende Kunst, an die Idee des Originals gebunden. Das ist, man geht ins Museum, weil man das Original sehen will. So. Und jetzt wird etwas kommen, das ein ganzes Museum eben dieser Künstlerin gewidmet sein wird. Und jetzt ist die Frage, lassen Sie mich das einfach so formulieren, brauchen wir das Original noch?
Bumm. Fürs Museum vielleicht. Aber jetzt ganz zum Schluss tatsächlich, wir sind ja heute am letzten Tag dieses Theaters angekommen. Was würden Sie machen, wenn man jetzt Ihr Museum schließen würde?
Also wenn das geschlossen werden würde, würde ich alle Leute, die ich davon überzeugen kann, versuchen zu versammeln und versuchen dagegen zu demonstrieren. Aber das wird wahrscheinlich gar nicht so viel nützen. Ich habe Hoffnung, dass es nicht geschlossen wird, um nicht zu sagen, es wird nicht geschlossen. Ich kann nur eines sagen, wenn das TAD geschlossen wird, geht wieder eine Produktionsstätte verloren. Und dieser Staat braucht ganz dringend Produktionsstätten, Ideen schmieden. Und da habe ich die Sorge, dass gerade die in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch zukünftig weniger eine Rolle spielen, was natürlich für die kulturelle Entwicklung fatal ist.
Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch bei Anna Otto und Udo Kittelmann. Wir machen jetzt eine kurze Musikpause und dann geht es weiter mit dem Gespräch zwischen Elisabeth Schweger und Hans Thies Lehmann. Ja, jetzt sing mal zum Schluss.
Ich sing nicht. Thank you.
Den Verlust dieser Produktionsstätten werden wir auf jeden Fall noch weiter thematisieren. Jetzt am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft. We'll be right back.